Geschichten für Kinder.
Alva, wie vom anderen Stern. Von Ariane Grundis. Pyjama-Party mit einer Außerirdischen. Alles, was zu einer ganz normalen Pyjama-Party gehört, war vorhanden. Matratzen, drei Kinder in Schlafanzügen, Taschenlampen, Salzstangen und die neuesten Neuigkeiten. Von den neuesten Neuigkeiten wusste bisher nur Alva etwas. Es waren ihre Neuigkeiten. Und sie hatte sich noch nicht getraut, ihren beiden besten Freunden davon zu erzählen. Sie wusste es selbst erst seit gestern. Ihre Oma hatte sich, wie man so sagt, verplappert. Nun hatte Alva Angst, Ezra und Benny würden sie auslachen. Hätte Alva die neuesten Neuigkeiten nicht bereits groß angekündigt, hätte sie sie vermutlich doch für sich behalten. Aber jetzt drängelten ihre Übernachtungsgäste und wollten wissen, was Alva so Wichtiges von ihrer Oma erfahren hatte. Nun gut. Alva atmete tief ein und dann sagte sie es einfach. Gerade heraus.
»Das ist ja total gruselig«, fand Ezra, als sie das gehört hatte, und rückte ein Stück von ihrer Freundin weg.
»Du brauchst jetzt keine Angst vor mir zu haben«, versicherte Alva.
Aber Ezra entgegnete, »das hättest du uns echt früher sagen müssen, also bevor wir hier zusammen übernachten.«
Und Benny murmelte, »jetzt wird mir so einiges klar. Wenn Alienblut durch dich fließt, dann muss ich mich ja über gar nichts wundern.«
»Hey, ich bin kein Alien. Ich bin nur von einem anderen Stern.«
Ezra und Benny starrten Alva an. Sie konnte das gut verstehen. Auch sie fand die ganze Sache ziemlich aufregend und beeindruckend. Wenn sie erfahren hätte, dass ihre Freundin von einem anderen Stern stammte, dann wäre sie ausgeflippt. Wer konnte schon von sich behaupten, eine Außerirdische zur Freundin zu haben? Und das mit dem Namen wäre ja auch gleich aufgefallen. Na klar, Alva wie Alf, nur mit Vogel-V und einem A hintendran. Da hätte sie keine Zweifel mehr gehabt.
Ezra und Benny starrten immer noch. Von Ausflippen war allerdings weit und breit noch nichts zu sehen. Von Zweifeln dagegen schon.
»So ein Blödsinn«,
lachte Ezra jetzt und rieb mit den Daumen Salzkörner von einer Salzstange. Benny nahm den Mond von der Zimmerdecke, indem er die Taschenlampe ausknipste. Dann hielt er sie auf sich und knipste sie wieder an. Da saß er im Scheinwerferlicht und die roten Knöpfe an seinem pfefferminzgrünen Schlafanzug glitzerten.
»Und nun, meine Damen und Herren, wird Ihnen Benjamin von B. den ultrabesten Witz aller Zeiten erzählen.«
»Dein Ernst?«
Alva fand Witze normalerweise okay, aber vielleicht nicht unbedingt kurz nachdem sie für ihre Freunde eine Außerirdische geworden war. Benny ließ sich nicht stören und gab seinen Witz zum Besten.
»Fritzchen geht um eine Ecke. Was fehlt?«
»Sein Hund?« fragte Ezra und schob sich die Salzstange in den Mund.
»Der Witz«, antwortete Benny.
»Haha«, machte Ezra. »Witze sind echt nie lustig.« Alva fand es auch nicht lustig. Sie nahm Benny die Taschenlampe aus der Hand und hielt sie auf sich.
»Ey, Leute!« »Das, was ich euch gerade erzählt habe, ist übrigens kein Witz. Ich mein's ernst. Ich bin wirklich von einem anderen Stern.«
Ezra stöhnte, weil ihr auffiel, dass die Salzstangentüte leer war.
»Gibt es denn auf diesem Planeten hier noch mehr Salzstangen oder sogar Erdnussflips?«
Das war der Moment, in dem Alva sauer werden wollte. Darin konnte sie gut sein, wenn sie wollte. Vor allem, wenn man ihr etwas nicht glaubte oder schlimmer noch, sich über sie lustig machte. Das konnte sie überhaupt nicht leiden. Das fand sie schlimmer als gelbe Paprika und verratene Geheimnisse und Hausaufgaben am Wochenende. Gerade als sie mit dem Sauerwerden richtig loslegen wollte, zog sich Benny plötzlich die Bettdecke bis zur Nase hoch. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er Alva an, als wäre sie höchstpersönlich das Gespenst, das die drei um Mitternacht mit einem Kescher fangen und wie Zuckerwatte auseinanderpflücken wollten.
»Endlich scheint er es zu kapieren«, dachte Alva.
Aber sie fand, dass er jetzt ein bisschen übertrieb. Er guckte so ängstlich, dass auch sie eine Gänsehaut bekam.
Fürchtete sie sich jetzt etwa vor sich selbst?
Nun, wenn sie eine Außerirdische war, dann bedeutete das ja,
dass es Außerirdische wirklich gab. Und wenn es wirklich welche wie sie gab, dann gab es vielleicht auch doch Gespenster, an die man in Alvas Alter natürlich nicht mehr glaubte. Was ist denn? Jetzt, da sie die Salzstangentüte endgültig leergefuttert hatte, fiel auch Ezra auf, dass ihre Freunde links und rechts neben ihr zitterten.
Sie
stotterte Benny und zeigte auf Alva. Oh, dein Finger leuchtet. Wie bei E.T., sagte Ezra. Erschrocken schaute Alva auf ihre Finger. E.T.'s Finger konnte auch leuchten. Aber E.T. war nur ein Außerirdischer in einem Film. Da ist es leicht, einen Finger leuchten zu lassen. Aber Alvas Finger leuchtete gerade wirklich. Wie hatte sie den angeknipst? Und warum war ihr noch nicht früher aufgefallen, dass sie ihre Finger leuchten lassen konnte? Ezra holte Luft und begann zu kreischen. Jetzt hatte ganz offensichtlich auch sie verstanden, dass ihre Freundin neuerdings eine Außerirdische war. Schwungvoll wurde die Kinderzimmertür aufgestoßen. Alvas Vater preschte herein und rief: »Was ist passiert?«
»Alvas Finger leuchtet«,
antwortete Benny. Dabei durften ihre Eltern auf gar keinen Fall erfahren, dass sie ihr Geheimnis jetzt kannte. Der Vater blickte auf seine Tochter. Dann lachte er. »Also, wenn mein Finger auf einer Taschenlampe liegt, dann kann er das auch.« Die Kinder wendeten den Blick zurück zu Alvas Finger. Er lag rot leuchtend am Rand der Taschenlampe. Alva knipste die Lampe aus. Und damit auch ihren Zeigefinger.
Gibt es noch Salzstangen oder vielleicht sogar Erdnussflips?« fragte Ezras Stimme ins Dunkel.
Alva knipste die Lampe und ihren Finger wieder an. Und wieder aus. Und wieder an. Tatsächlich. Es lag nur an der Taschenlampe. Ihr Vater wollte sich um Nachschub kümmern, fand aber auch, dass es schon ganz schön spät war. Für jeden noch eine Handvoll Flips und dann freundet ihr euch mal mit dem Gedanken an, die Augen zuzumachen, sagte er, bevor er das Zimmer verließ. Benny fand es eine gute Idee, sich mit dem Augenzumach-Gedanken anzufreunden.
Weniger aufregend, so einen Gedanken als Freund zu haben, als eine Außerirdische.
Alva legte nun ihre ganze Hand über die Taschenlampe und ließ sie rot leuchten.
Machte Ezra. Meine außerirdische Freundin kann ihre Hand leuchten lassen.
Fast hättest du uns reingelegt.
Aber nur fast, sagte Benny.
Dabei hatte Alva nie vorgehabt, ihre besten Freunde reinzulegen. Sie wollte ihnen bloß die Wahrheit sagen. Jetzt glaubten sie ihr nicht mehr. Alva brauchte Beweise. Als Außerirdische musste sie doch irgendwas Unmenschliches können und übernatürliche Fähigkeiten haben. Vielleicht konnten Benny und Ezra auch dabei helfen, herauszufinden, was an ihr galaktisch war. Galaktischen Fähigkeiten auf der Spur. Als Alva am Morgen die Augen aufschlug, saßen ihre Freunde Ezra und Benny bereits hellwach im Schneidersitz neben ihr auf der Matratze. Die beiden taten nichts anderes, als Alva anzustarren. Es dauerte einen Augenblick, bis ihr wieder einfiel, wie ihre Pyjama-Party gestern Abend zu Ende gegangen war. Ach ja, ihr leuchtender Finger. Kein Wunder, dass Ezra und Benny so misstrauisch guckten. Alva würde sich vermutlich genauso anstarren und darauf warten, dass etwas Ungewöhnliches passierte, wenn sie nicht höchstpersönlich die Außerirdische gewesen wäre. Dass sie von einem anderen Stern kam, war auch für sie eine Neuigkeit. Gestern Abend hatte sie ihren Freunden zu Beginn der Pyjama-Party anvertraut. Und weil sie ihr nicht glaubten, hatte Alva vorgeschlagen, Untersuchungen zu unmenschlichen, galaktischen Fähigkeiten an ihr durchzuführen.
»Nachts an einer Außerirdischen herumzuforschen, ist mir wirklich zu unheimlich«, hatte Benny gesagt.
Und so wurden die Untersuchungen auf heute verschoben. Jetzt schien die Samstagmorgensonne durch das Fenster und Alva sah aus wie Alva von der Erde, ohne große Schattenohren oder leuchtende Taschenlampenfinger wie gestern Abend.
»Also, womit fangen wir an?«, fragte Benny.
»Vielleicht erst mal mit Marmeladenbrötchen«,
schlug Ezra vor, die wie immer sehr hungrig war. Der Frühstückstisch war bereits gedeckt und von Alvas Eltern weit und breit nichts zu sehen. Zum Glück, denn die durften auf gar keinen Fall mitbekommen, dass Alva jetzt von allem wusste. Ihre Oma würde fürs Verplappern bestimmt mächtig Ärger kriegen. Versuch doch mal, ob du so ein Brötchen schweben lassen kannst, sagte Benny.
Alva hielt ihre Hand über das Brötchen mit der grünen Stachelbeermarmelade. Sie überlegte kurz, ob sie dazu einen Zauberspruch aufsagen sollte. Aber Zaubersprüche gehören ja ins Märchenreich und nicht ins Universum. Es passierte nichts Besonderes, außer dass Alva plötzlich die Hand voller klebriger Marmelade hatte. Aber dieses Kunststück kann man bei vielen Kindern beobachten, wenn sie anfangen, Dinge mit Marmeladenbrötchen auszuprobieren.
»Vielleicht kannst du ja deinen Kopf einmal ganz rumdrehen«, schlug Ezra schmatzend vor.
Alva drehte ihren Kopf, soweit sie konnte, zur Seite.
»Weiter geht nicht. Ich kann auch meine Beine nicht verknoten oder mir meine Nase auf den Kopf setzen.«
»Aber irgendwas Außerirdisches musst du ja können oder haben. Sonst kann ja jeder ein Außerirdischer sein.«
Da hatte Benny recht. Und es ist auch nicht so, dass Alva sich nicht schon öfter in ihrem Leben irgendwie außerirdisch gefühlt hatte. Aber alles, was ihr einfiel, war noch im Bereich des Normalen. So nannten es ihre Eltern immer, wenn Alva sowas sagte wie »Das ist doch komisch, dass ich so bin« oder »Die anderen haben das ganz anders gemacht als ich.«
»Alles noch im Bereich des Normalen«, behaupteten ihre Eltern dann lächelnd.
Nach dem Frühstück versuchte Alva unter den Anfeuerungsrufen ihrer beiden Freunde von einem Stuhl zu fliegen. Sie fuchtelte dafür mit den Armen, während sie vom Stuhl sprang. Aber letztendlich sprang sie doch nur von einem Stuhl, so wie Ezra das auch konnte. Weder konnte Alva Benny mit nur einem Finger hochheben, noch konnte sie Ezras Gedanken lesen.
»Ja, aber was konnte sie dann?«
»Rot werden wie eine Sauerkirsche, wenn du sauer bist«, fiel Ezra ein und schlug vor, mal ihre Temperatur zu messen.
»Vielleicht bestehst du ja innerlich aus Lava.«
Aber in Alva brodelte kein Vulkan. Das Fieberthermometer zeigte eine normale Temperatur an. Nachdem die Kinder nun auf den ersten Blick keine Unmenschlichkeiten an Alva feststellen konnten, hatte Benny die Idee, seinen Onkel zu besuchen, der Goldsucher war und gleich um die Ecke wohnte.
»Mein Onkel könnte mal dieses Gerät an dich dranhalten, mit dem er Goldadern aufspüren kann. Vielleicht findet es etwas Galaktisches in dir.«
Die Vorstellung, es würde Gold durch ihre Adern fließen, gefiel Alva. Die Kinder zogen sich an und machten sich auf den Weg zum Goldsucheronkel. Gerade hatten sie die Kreuzung mit der Ampel überquert, als plötzlich ein Hund, sein Frauchen mit Hut, bellend in Richtung der Kinder zog. Alva kannte die alte Dame. Urania wohnte im Nebenhaus.
»Seit wann haben Sie denn einen Hund?« fragte Alva.
»Der Hugo tut nichts«, keuchte Urania.
Sie hatte Mühe, Hund und Hut festzuhalten. Der Hund schnüffelte an Alvas Beinen und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz.
»Nanu, hast du etwa Leberwurst in deiner Tasche? Oder welches Geheimnis trägst du mit dir rum?« fragte Urania.
Alva lächelte unsicher und kraulte den Hund hinter seinen Schlappohren.
»Vielleicht kann er ja was erschnüffeln«, flüsterte Benny. »Du weißt schon was. Die haben ganz feine Spürnasen.«
»Quatsch«, zischte Alva, während der Hund an ihrem Arm schnüffelte.
»Vielleicht mag er mich einfach.«
Sie schaute auf Hugo.
»Stimmt's?«
Der Hund antwortete mit einem »Wuff, wuff, wuff«.
»Ach, du bist eine von der Sorte, die mit Tieren sprechen kann, was?« fragte Urania.
Alva zuckte die Schultern.
»Was, das vielleicht? Konnte sie mit Tieren sprechen?«
Aber so genau sie auch hinhörte, sie verstand doch nur Wuff. Urania konnte sich das Verhalten des Hundes nicht erklären.
»Normalerweise mag er keine Kinder.«
»Aber sie ist ja nicht normal«, grinste Ezra und piekte ihren Finger in Alvas Oberarm.
»Genau«, sagte Benny. »Sie ist eine außergewöhnliche,
»Ach, so ist das.
Von welchem Planeten stammst du denn?«
Die Kinder hielten kurz die Luft an. Dann brachen sie in Gelächter aus, als hätte Urania einen Witz gemacht. Aber die blieb ernst.
»Wieso sollte ich denn von einem anderen Planeten kommen?« fragte Alva scheinheilig. »Es gibt doch gar keine Außerirdischen.«
»Genau«, nickte Ezra. »Oder sieht sie vielleicht aus wie eine Außerirdische?«
Urania schüttelte den Kopf, sodass das blaue Band um ihren Hut flatterte. Hut und Band erinnerten Alva jetzt an den Saturn mit seinem Ring drumherum.
Nein, du siehst nicht aus wie eine Außerirdische. Deshalb bin ich von allein auch noch nie darauf gekommen. Aber dieser Hund hier, er gehört übrigens meiner Schwester. Ich passe immer auf ihn auf, wenn sie ein paar Tage verreisen muss. Der hat eine besondere Fähigkeit. Er riecht, wenn jemand durchs All geflogen ist. Egal, wie lange das her ist. Sag schon, bist du von einem anderen Planeten? Alva nickte zögerlich. Ihre Freunde standen neben ihr, starr wie zwei Ampelmasten. War die seltsame Nachbarin nicht Beweis genug dafür, dass Alva die Wahrheit gesagt hatte? Urania lud die Kinder zum Tee ein. Sie war der Meinung, Hugo würde sich freuen und außerdem hätte man eine Menge zu besprechen. Du hast doch gewiss ein paar Fragen. Und ich kann dir vielleicht ein paar Antworten geben. Denn ich bin Expertin für Kreaturen von anderen Planeten. Mond ohne Nudeln. Zögerlich betraten Alva, Benny und Ezra Uranias Wohnung. Die Kinder hatten Alvas Nachbarin und Hund Hugo an einer Ampelkreuzung getroffen. Dort schien Hugo erschnüffelt zu haben, dass Alva eine Außerirdische war. Auf dem Weg hatte Urania erzählt, dass sie sich mit Außerirdischen auskannte. Nach eigener Aussage leitete sie das Forschungsinstitut für QAP, Kreaturen von anderen Planeten. Dort erforschte sie schon seit 7 Jahrzehnten außerirdische Lebensformen. Wenn etwas dafür sprach, dass das stimmte, dann, dass Urania nicht sonderlich überrascht schien, als sie von Alvas wahrer Herkunft erfuhr. Normalerweise würde man wohl über Kinder, die so etwas von sich behaupten, lachen. Aber Urania fand das überhaupt nicht lächerlich. Im Gegenteil, sie fand es sehr interessant und hatte die Kinder auf einen Tee eingeladen. Sie hatten die Einladung gerne angenommen, denn Alva wusste selbst kaum etwas über sich und ihre galaktischen Fähigkeiten. Nun hoffte sie, Urania könne ihr ein paar Fragen zu ihrer Herkunft beantworten. Während sich die alte Dame noch um den Tee kümmerte, sprang Hugo zu Alva auf das Sofa und legte seinen Kopf auf ihren Schoß.
»Guckt mal, die Gläser da oben im Kronleuchter sehen aus wie kleine Planeten«, sagte Benny.
Und Ezra fragte, ob Urania wohl auch gleich Kekse zum Tee mitbrachte. Urania kam ohne Kekse in das Wohnzimmer zurück. Sie schob ein Tablett mit 4 Tassen und einer Kanne auf den Tisch.
»So«, sagte sie wie eine Oberärztin. »Dann wollen wir mal.«
Sie setzte sich und wendete sich zu Alva.
»Du weißt also gar nicht, von welchem Planeten du stammst?«
Alva schüttelte den Kopf.
»Weißt du denn, wie lange du schon auf der Erde bist?«
Alva schüttelte wieder den Kopf.
»Ich bin hier, seitdem ich mich erinnern kann.«
Urania rückte etwas näher an sie heran. Die alte Dame roch nach irgendeinem Weihnachtsgewürz. Dabei war Weihnachten schon 2 Monate her. Mit einer Art Leselupe, die Urania vom Tisch nahm, schaute sie in Alvas Augen, in die Ohren, in die Nase und in den Mund. Die Untersuchungen begleiteten ein leises »Aha, mhm, oha«.
»Es kann mal kurz wehtun.«
Damit riss sie Alva ein Haar aus. Sie überprüfte es auf Reißfestigkeit und ließ Hugo daran schnüffeln.
»Und? Von welchem Planeten stammt sie?«
fragte Benny ungeduldig. Gespannt hatten die Kinder das Geschehen verfolgt.
»Geduld, junger Mann!«
Urania goss den Tee in die Tassen. Dann wollte sie wissen, ob Alva schon mal von einem anderen Planeten geträumt hatte. Sie glaubte nämlich nicht, dass Alva sich nicht erinnerte, woher sie kam. Sie glaubte, dass sie die Erinnerung mit einem Traum verwechselte. Alva überlegte. »Na, ich bin mal im Traum zum Mond geflogen.
Eigentlich wollte ich meine Eltern dahin schießen, weil ich sauer auf sie war. Dann aber...« »Wie der Mond«,
unterbrach Urania sie und stand auf. Sie schlurfte zu einer Kommode und holte ein dickes Buch daraus. Es war nicht so dick wie das dickste Buch, das die Kinder je gesehen hatten, sondern doppelt so dick. Darin blätterte Urania vor und zurück und wieder vor. Das tat sie eine ganze Weile, ehe sie sagte,
»Wie ich es in Erinnerung hatte. Der Hubiktron und der Galazerus sehen dem Mond sehr ähnlich. Ihre Einwohner haben die Fähigkeit, ihr Aussehen und Verhalten der Umgebung anzupassen. Es wäre also nicht verwunderlich, dass du aussiehst wie ein Mensch, solange du hier auf der Erde bist. Sag, in welchen Situationen fühlst du dich anders als andere?«
Ich habe das Gefühl, dass ich das einzige Kind auf der Erde bin, das keine Nudeln mag, sagte Alva.
Wie kann man nur keine Nudeln mögen, konnte sich Ezra nicht verkneifen.
Urania wollte versuchen, eine Verbindung zu Hubiktron herzustellen. Auf diesem mondähnlichen Planeten gab es nach ihrem Wissen seit Millionen Jahren keine einzige Nudel mehr. Dort sind Nudeln ausgestorben wie Dinosaurier, sagte sie und zog die Vorhänge zu.
Benny rutschte nah an Ezra und die rutschte an Alva. Urania holte zwei alte Blechbüchsen und fing an, damit auf ihren Tisch zu trommeln. Wie Pferdegetrampel klang das und wurde immer wilder, als gingen die Pferde mit ihr durch.
Sie erläuterte, dass man mit Hubiktron mittels kleinster Erschütterungen Kontakt aufnehmen konnte. Die hätten dort Geräte, so ähnlich wie die, mit denen man auf der Erde Erdbeben aufzeichnete.
»Haben Sie denn auch so ein Gerät? Oder woher wissen Sie, was die zurücksagen?« fragte Benny und schaute sich um.
»Jahrzehntelanges Training. Ich spüre das in meinen Fingern.«
Benny sah seine beiden Freundinnen mit zusammengekniffenen Lippen an. Ezra ließ unauffällig ihre Finger neben der Schläfe kreisen, was bedeutete, dass sie Urania für durchgeknallt hielt.
»Also das mit den Nudeln muss ein Zufall sein«, sagte die schließlich. »Von Hubiktron wurde noch nie jemand zur Erde geschickt.«
Als nächstes wollte sie bei Galazarus nachfragen. Dafür setzte sie sich vor ein Gerät, das aussah wie ein uralter Plattenspieler mit einem großen Trichter. Sie drehte an einer Kurbel. Eine schwarze Platte begann sich auf dem Gerät zu drehen.
6, 7, 7, 3, 9, 8, 4, 6, 3, 4, 5, 7, 3,
raunte Urania in den Trichter. Kratzige Geräusche klangen daraus zurück. Urania antwortete mit einem Krrrr und Tsch. Sie lachte und nickte, schien sich bestens zu unterhalten.
Bingo, sagte sie und hielt die Platte an.
Ich komme von Galaxitron? Fragte Alva aufgeregt.
Hugo sprang vor Freude vom Sofa und drehte bellend eine Runde durchs Zimmer. Dabei stieß er mit seinem wedelnden Schwanz gegen den Plattenspieler, sodass der fast heruntergefallen wäre.
Galazarus, verbesserte Urania. Schöne Grüße und deine Leute fragen, ob du deine Mission erfüllt hast und endlich wieder nach Hause kommst.
Mission? Nach Hause? Meine Leute? Murmelte Alva. Was für eine Mission? Na, frag die doch. Du müsstest doch deine eigene Sprache verstehen, rief Benny.
Stimmt, sagte Urania. Komm mal her. Deine Leute freuen sich sicher, von dir zu hören.
Jetzt galoppierte auch Alvas Herz wie ein Pferd. Urania stellte den uralten Plattenspieler wieder an.
6, 7, 7, 3, 9, 8, 4, 6, 3, 4, 5, 7, 3.
Sie wiederholte die Zahl nochmal. Statt der kratzenden, krächzenden Geräusche sang nun aber eine Frau ein Lied von Sommer und Liebe.
»Hugo, schau, was du angerichtet hast«, schimpfte Urania. »Jahrelang hat es gedauert, bis das Gerät endlich so stand, dass ich Kontakt zu Galazarus aufnehmen konnte. Und nun hast du es verschoben mit deiner Rumwedelei.«
Schuldbewusst senkte Hugo den Blick. Urania krächzte nochmal in den Trichter, aber die Frau sang unter leisem Knistern ihr Lied weiter. Alva sah hilflos zu ihren Freunden. Zwar schien Urania ein wenig verrückt, oder besser gesagt, wie nicht von dieser Welt zu sein, doch zumindest hatte sie ihr einen wichtigen Hinweis gegeben. Alva war bestimmt nicht umsonst auf die Erde gekommen, sondern für eine Mission. Aber um ihre Mission zu erfüllen, musste sie ihren Auftrag erstmal kennen. Grün wie Grünkohl. Es gibt eine Frage, die ist für niemanden leicht zu beantworten. Warum ist man eigentlich auf der Erde? Jeder hat wohl eine andere Antwort darauf. Der eine ist hier, um der beste Handballspieler aller Zeiten zu werden, der nächste, um die Welt zu retten, und wieder ein anderer ist hier, weil er hier einfach aus Versehen geboren wurde. Mehr Gründe braucht er nicht. Aber was, wenn man nicht auf der Erde geboren, sondern hergeschickt worden war? Dafür muss es doch einen ganz besonderen Grund geben. Oder einen Auftrag, eine Mission. Alva war so ein Fall.
dass sie von einem anderen Planeten stammte, wusste sie erst seit kurzem. Und noch kürzer, dass sie von Galazarus kam. Urania, die Leiterin des Instituts für Quapp, für Kreaturen von anderen Planeten, hatte es herausgefunden. Aber welche Mission Alva auf der Erde zu erfüllen hatte, wusste bisher noch niemand. Alva musste es auf ihrer langen Reise durch die Galaxie vergessen haben. Urania hätte es mit ihrem uralten Plattenspieler herausfinden können, denn mit ihm hatte sie Kontakt zu Galazarus aufgenommen. Jahre hatte es gedauert, den richtigen Winkel für den alten Plattenspieler zu finden, um Signale des Planeten empfangen zu können. Aber dann hat der Hund Hugo mit seinem Schwanz dagegen gewedelt und nun empfing Urania nichts mehr. Enttäuscht saß sie auf ihrem alten, staubigen Sofa. Hugo lag mit traurigem Hundeblick davor. 6 Kinderhände versuchten, ihn zu trösten. »Ist nicht so schlimm. Wir finden auch ohne dieses Ding da raus, warum ich hier bin«, sagte Alva.
»Genau«, sagte Ezra und stand auf.
Sie war bereit, ihrer Freundin dabei zu helfen. Aber sie wollte nicht mehr in diesem Wohnzimmer sein. Höchst merkwürdig kam den Kindern die alte Dame vor. Auch Benny stand auf und wollte lieber gehen. Er zog Alva am Ärmel, aber ihr Blick fiel auf das dicke Buch, mit dessen Hilfe Urania herausgefunden hatte, woher sie stammte.
»Steht da in dem Buch vielleicht noch mehr über mich?«, fragte Alva. »Also über die Bewohner von Galazarus?«
Urania sah müde aus. Schnaufend hiefte sie das Buch nochmal auf ihren Schoß und begann darin zu blättern. Sie blätterte und blätterte. Ezra wurde ungeduldig und fragte, ob man denn nicht einfach am Computer über die Galazarusse nachlesen konnte. Das würde doch viel schneller gehen. Urania schüttelte den Kopf. Dieses geheimnisvolle, geheime Geheimwissen sei ja wohl 1000-mal besser in einem Buch aufgehoben, von dem fast niemand wusste, dass es in Uranias Schublade lag. Auf ein Computerprogramm konnten überall auf der Welt die Leute ganz einfach zugreifen. Urania legte ihre Hand auf das Buch.
»Aber wenn einer diese Informationen haben will, muss der erst mal an mir vorbei«, sagte sie.
Angeblich hätten schon zahlreiche Menschen versucht, ihr das Buch zu stehlen. Nach ein paar Minuten weiterer Blätterei hatte sie endlich die Seite über Galazarus wiedergefunden. Aber viel stand dort nicht. Nur anpassungsfähig, im Normalzustand grün und den ganzen Tag hungrig. Mehr konnte Urania nicht über die Bewohner sagen. Benny begann zu lachen und konnte nicht wieder aufhören, weil er nicht aufhören konnte, sich seine Freundin grün vorzustellen. Ezra kicherte.
»Ich glaube, ich komme auch von da.«
Sie konnte sich nämlich an keinen Moment in ihrem Leben erinnern, in dem sie keinen Hunger gehabt hatte. Plötzlich ertönten Stimmen vor der Tür. Erschrocken klappte Urania das Buch zu.
»Schnell, versteckt euch«, flüsterte sie.
Die Kinder stellten sich hinter den Vorhang und hielten die Luft an. Hugo lief unter das Bett und Urania selbst hockte sich mit dem schweren Buch hinter das Sofa. Es war mucksmäuschenstill. Nach einem kurzen Augenblick klapperte ein Schlüsselbund. Eine Tür wurde aufgeschlossen, aber nicht Uranias. Nach einem weiteren Moment verstummten die Stimmen hinter einer zugeschlagenen Tür. Urania atmete erleichtert aus.
»Ach, bloß die Nachbarn.«
»Wer sonst?«,
fragte Benny und trat hinter dem Vorhang wieder vor.
»Hab's euch doch gesagt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen hinter diesem Buch her sind. Alva, du musst dich beeilen und deine Mission erfüllen, bevor sie rauskriegen, dass du von einem anderen Planeten stammst.«
Urania krabbelte hinter dem Sofa hervor und schob dabei das schwere Buch vor sich her.
»Wer sind denn die?«, fragte Alva.
Sie fand es kein angenehmes Gefühl, dass jemand hinter ihr her war.
»Wissenschaftlerinnen, Forscher und alle anderen, die gerne mal Außerirdische untersuchen wollen. Das kennt man doch aus dem Fernsehen von Alf und E.T. Also, ich rate zur Eile.«
»Aber Alva weiß ja noch nicht mal, was ihre Mission ist«, sagte Benny.
»Doch«,
rief Alva. Plötzlich war es ihr wieder eingefallen. Wie eine grüne Paprika aus heiterem Himmel war es ihr in den Kopf geplumpst.
Grün. Essen. Natürlich. Man wunderte sich, dass Alva keine Nudeln mochte, aber ebenso wunderte man sich, dass sie grünes Gemüse und Kräuter liebte. Brokkoli mit Petersilie, Spinat mit Grünkohl und Schnittlauch, Bohnen, Erbsen. Das konnte sie jeden Tag essen.
Die Mission lautete also: Brokkoli, Petersilie, Erbsen, Bohnen, Wirsing, Rosenkohl, Grünkohl. All diese himmlischen Dinge von der Erde nach Galazarus zu bringen. Ja, jetzt erinnerte sich Alva ganz genau. Sie spürte, dass es stimmte, so wie man die Wahrheit immer spürt. Und auch Hugo spürte, dass es stimmte. Aufgeregt sprang er an Alva hoch. Urania blätterte wieder im Buch und rief: »Also von grünem Gemüse steht hier nichts. Das scheint es dort noch nicht zu geben.« »Noch nicht. Aber bald. Denn das ist meine große Mission.« Alva war entschlossen, so viel grünes Gemüse wie möglich nach Galazarus zu verschicken. Dort, so glaubte sie, würde man ihr ein Denkmal dafür bauen und alle Kinder auf ihrem Planeten würden sie für immer lieben, weil sie dank Alva grünes Gemüse essen konnten, bis sie noch grüner und grüner wurden. Ezra rümpfte die Nase. Zwar liebte sie Essen, aber ausgerechnet grünes Gemüse gehörte nun nicht zu ihren Lieblingsspeisen. Alva bedankte sich bei Urania für die große Hilfe. Sie musste versprechen, gut auf sich aufzupassen und bald nochmal wiederzukommen. Urania hatte nämlich noch viele Fragen an sie. Draußen vor der Tür schien kräftig die Sonne. Die Kinder mussten die Augen ein bisschen zusammenkneifen. »Komische alte Lady«, lachte Benny. Auch Ezra begann zu grinsen. »Super, der Quatsch mit dem grünen Gemüse. Wie kommst du immer so schnell auf so komische Ideen?« Aber Alva blieb ernst. »Ihr könnt mich und meine Ideen mal wieder komisch finden. Aber ich werde meine Mission erfüllen.« Und dann ging sie los in Richtung Supermarkt. Ezra und Benny sahen ihr hinterher. Dann sahen sie sich um, ob jemand ihrer außerirdischen Freundin folgte. Dann sahen sie sich an und dann folgten sie Alva. Als gute Freunde wollten sie sie natürlich bei jeder Mission unterstützen. Und wenn es um die Verbreitung von grünem Gemüse im Weltall ging. Gerüchte in Lichtgeschwindigkeit. Endlich wusste Alva, weshalb sie auf der Erde war. Aber fast noch besser fand sie, dass die Sache mit ihr und den Nudeln und dem Grünkohl jetzt Sinn machte. Auch wenn ihre Eltern immer behaupteten, alles noch im Bereich des Normalen. Wie oft hatte sie gedacht, dass etwas mit ihr nicht stimmte? Welches Kind mochte schon keine Nudeln? Dafür aber grünes Gemüse. Kinder lieben Nudeln und verabscheuen Grünkohl. Das ist ein Gesetz auf Erden. Kein Wunder, dass sich Alva schon oft gefühlt hatte, wie von einem anderen Stern. Zu Recht, wie sie seit kurzem wusste. Denn sie kam tatsächlich von einem anderen Planeten. Seitdem sie das wusste, kam sie sich gar nicht mehr komisch vor, sondern ganz normal. Die Einwohner von Galazarus liebten nämlich Grün. So sehr, dass sie im Normalzustand selbst grün waren. Und sie liebten Essen. Also würden sie grünes Essen lieben. Wenn man Urania, der Expertin für Kreaturen von anderen Planeten, glauben konnte, gab es auf Galazarus weder Bohnen noch Grünkohl, noch sonst irgendein grünes Gemüse. Alva war sich sicher, dass sie mit einem Auftrag auf die Erde geschickt worden war. Und der lautete: Bring uns grünes Gemüse nach Galazarus. Randvoll mit grünen Leckereien beladen, schoben Alva, Ezra und Benny den Einkaufswagen in Richtung Supermarktkasse, als ihnen plötzlich jemand von links die Vorfahrt nahm. Leo aus Alvas Klasse krachte mit seinem Korb in die drei. »He!« schimpfte er. »Pass doch auf!« Als er seine Klassenkameradin erkannte, lachte er. »Was machst du denn hier?«
»Taschengeld ausgeben«, antwortete Alva und schielte in ihren Wagen.
Leo bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte.
»Willst du mich veräppeln?«
»Wieso?«
Alva tat ahnungslos.
»Spitzkohl, Bohnen, Gurken, Rosenkohl, grüne Paprika, Lauch, Erbsen.« Angewidert verzog Leo das Gesicht.
»Kein normaler Mensch gibt dafür sein Taschengeld aus. So sehen richtige Einkäufe aus.«
Er zeigte auf seinen Korb. Doppelkekse mit Schokofüllung, Chips, Zitronenlimonade und saure Kaubonbons stapelten sich darin.
»Ich weiß noch nicht mal, was das da sein soll.«
Leo hob einen Kohlkopf aus Alvas Wagen. »Wirsing«, sagte sie.
»Und was machst du damit?«
ins Weltall schießen«, platzte es aus einer ungeduldigen Ezra. Sofort hielt sie sich die Hand vor den Mund. Natürlich wollte sie kein Geheimnis ausplaudern, sondern nur eine doofe Antwort auf eine doofe Frage geben. Aber genau das war es, was Alva vorhatte. Sie wollte eine Möglichkeit finden, das Gemüse mit Hilfe einer Rakete oder eines Satelliten nach Galazarus zu schießen. »Ich will's essen«, sagte Alva und guckte Ezra streng an.
»Essen? Wer isst denn sowas? Ich würde das Zeug auch lieber ins Weltall schießen«, lachte Leo und zog kopfschüttelnd weiter.
Als Alva am nächsten Morgen in der Frühstückspause ihre Brotdose öffnete, lehnte sich Leo vom Nachbartisch sehr weit herüber. Er fiel fast vom Stuhl, als er tatsächlich Brokkoli und Rosenkohlröschen in ihrer Brotdose entdeckte. Flüstern und Kichern breitete sich in der Klasse aus. Es wurde immer lauter, bis Leo lachte.
»Und dafür hat sie auch noch ihr Taschengeld ausgegeben!«
»Total ballerballer«, sagte jemand.
»Typisch Alva«, sagte ein anderer. »Will sich wichtig machen.« »Wie kann man nur so was Ekliges essen?«
»Wie vom anderen Stern.« Die Wortfetzen schwirrten um Alvas Kopf wie schwerelose Gesteinsbrocken im All, die einen jederzeit treffen konnten. Sie versuchte, sich nicht zu bewegen und tat, als würde sie nichts von den Lästereien mitbekommen. So machte sie das immer, wenn mal wieder einer was an ihr typisch oder komisch fand. Und wenn sie gar nicht versuchte, das Gemüse nach Galazarus zu schießen, sondern es persönlich hinbrachte, dann konnte sie auch gleich noch eine Weile dort bleiben. Wo konnte es denn schöner sein als auf einem Planeten, wo alle grün waren, so wie man selbst? Alva wünschte, sie könnte allen verraten, dass sie von einem anderen Stern kam und mit ihr also alles in bester Ordnung war. Aber dann wollten Forscher bestimmt an ihr rumforschen und sie konnte sich nicht mehr in Ruhe um ihre Mission kümmern. So würden Kinder auf Galazarus niemals in den Genuss von Rosenkohl kommen. Auf dem Pausenhof erzählte eine geknickte Alva ihren Freunden Ezra und Benny von ihrem Entschluss, das Gemüse selbst nach Galazarus zu bringen, statt es irgendwie dorthin schießen zu lassen. »Dann kann ich auch gleich dableiben und Rosenkohl essen, ohne blöde Sprüche«, sagte sie. Ezra und Benny waren der Meinung, dass man nirgends im Universum Ruhe vor blöden Sprüchen hatte. »Und außerdem kannst du doch nicht einfach mit ein paar Einkaufstüten Gemüse durch die Gegend fliegen«, sagte Ezra, und Benny nickte.
»Genau! Und vergammeln würde es auf so einer langen Reise auch.«
»Stimmt«, daran hatte Alva nicht gedacht. Erleichtert schauten sich ihre Freunde an, aber sie hatte nicht vor, auf der Erde zu bleiben. Sie wollte sich was für das Einkaufstüten mit vergammeltem Gemüseproblem einfallen lassen. Und das tat sie dann auch, während des Musikunterrichtes. So schoben die drei Kinder nach der Schule wieder einen Einkaufswagen, dieses Mal durch die Gartenabteilung des Baumarktes. So viele Tüten Saatgut, wie sie für ihr Taschengeld bekommen würde, legte Alva in den Wagen. Auf diese Weise passten hunderte Kohlköpfe in ihre Reisetasche.
»Sag mal, bist du nicht Alva, das Mädchen vom anderen Stern?«
Alva drehte sich erschrocken um. Hinter ihr lächelte ein Mann sie freundlich an.
»Wieso?« fragte sie.
»Weil du da so viele Tüten mit grünem Gemüse hast. Da wird man als Kind ja schnell berühmt in einer kleinen Stadt wie dieser, wenn man Gemüse so gerne isst, dass man es sogar mit in die Schule nimmt.«
»Nein, so eine bin ich nicht. Ich mag kein Gemüse.«
»Welches Kind mag schon Gemüse?«
Sie verdrehte die Augen und schob den Wagen weiter.
»Warte doch mal«, rief Benny.
Alva blieb stehen.
»Psst, nicht so laut«, flüsterte sie. »Nun komm schon, beeilt euch. Und nicht mehr meinen Namen sagen.«
»Hä?« machte Benny zu Ezra.
»Welches Marsmännchen hat die denn jetzt gestochen?«
Alva zog ihre Freunde zu sich heran.
»Habt ihr das denn nicht mitbekommen? Der Typ da drüben, nicht hingucken. Der weiß Bescheid über mich. Vielleicht ist das ein Forscher und dann...«
»Der da?«
unterbrach Ezra und zeigte mit dem Daumen über ihre Schulter. »Das ist der Vater von Timo aus meiner Klasse. Und der ist Lokführer.«
»Aber der wusste, dass ich grünes Gemüse mag.«
»Dass du Rosenkohlquark auf deinem Pausenbrot hast, das weiß inzwischen sogar meine Oma«, lachte Benny. »Die findet es natürlich gut und sagt, ich soll mir ein Beispiel an dir nehmen.«
Erleichtert atmete Alva aus.
Trotzdem, sie musste sich beeilen. Bevor sich in dieser kleinen Stadt auch herumgesprochen hatte, warum sie Rosenkohlquark auf ihrem Pausenbrot hatte. Sie packte die vielen kleinen Tüten mit Samen in ihren Rucksack. Aber wie kam der jetzt zusammen mit ihr nach Galazerus? Floß mit Moos. Alva half ihren Eltern beim Kochen. Sie kochten Brokkolisuppe, Spinatgnocchi und Erbsenpüree. Ich weiß ja, dass meine kleine komische Tochter gerne grünes Gemüse isst, aber dass sie deshalb gleich den halben Supermarkt leer kauft, sagte ihre Mutter und streichelte Alva über den Kopf. Ich bin nicht klein und komisch, sagte Alva. Es gefiel ihr nicht, wenn man sie so nannte. Oder empfindlich, so wie ihr Vater. Nun sei doch nicht gleich so empfindlich, sagte er. Mama meint das nicht böse. Ist doch alles im Bereich des Normalen. Außerdem ist jeder auf seine Art komisch. Er öffnete den Kühlschrank. Ein Kohlkopf kullerte heraus. Lachend hob der Vater den Kohl auf und sagte, »Na gut, aber nicht unbedingt so komisch, dass man als Kind den Kühlschrank voller Gemüse stopft.« Alva lief in ihr Kinderzimmer. Sie hatte genug davon, komisch zu sein. Zum Glück war sie das ja in Wirklichkeit auch gar nicht, sondern nur eine Außerirdische. Also klein und kosmisch, sozusagen. Sie hatte es erst vor ein paar Tagen erfahren. Nun wollte sie ihre Mission auf der Erde beenden und auf ihren Heimatplaneten zurückkehren. Zusammen mit einer Reisetasche voller Gemüsesamen. Grünes Gemüse. Auf Galazerus liebte man nämlich Essen. Und grün. Aber so ein irdisches grünes Gemüse gab es dort noch nicht. So viel hatte Alva bereits herausgefunden. Sie stellte es sich wunderschön vor, irgendwo zu sein, wo man sein grünes Gemüsegefühl nicht erklären musste, wo man in der Schule für den Dill-Brokkoli-Aufstrich nicht ausgelacht wurde, wo es normal war, jägergrüne Pullover zu tragen, wo niemand blöd fragte, ob man zum Angeln wollte, wenn man dunkelgrüne Gummistiefel anhatte. Nur wusste Alva noch nicht, wie sie es anstellen sollte, nach Galazerus zu kommen. Weder konnte sie sich als Paket dorthin verschicken, noch nahm sie irgendein Astronaut mit. Auf dem Trampolin konnte sie nicht so hoch springen und so hoch werfen konnte sie auch niemand. Während Alva wieder begonnen hatte, darüber nachzudenken, wie sie auf ihren Planeten kam, klingelte es an der Tür. Benny und Ezra standen davor, ganz aus der Puste. Aufgeregt zog Benny ein zusammengeknülltes Papier aus seiner Hosentasche und faltete es auseinander. Er streckte es Alva entgegen. »Das haben wir vorhin gefunden. Ist bestimmt interessant für dich.« Alva nahm den Zettel und las laut vor. »Wir fahren zu den Planeten. Treffpunkt Planetarium. Bei dieser Veranstaltung lernen Kinder, sich am Sternenhimmel zu orientieren. Dann starten sie zu einer Reise durch unser Sonnensystem und erfahren Wissenswertes über die Planeten. Bei ihrer Rückkehr zur Erde sehen die Schüler unseren Heimatplaneten und erkennen, wie Tag und Nacht entstehen. Natürlich war allen klar, dass im Planetarium nicht einfach Kinder ins Weltall geschossen wurden. Aber Alva hoffte, dort wenigstens ein paar wertvolle Informationen zu bekommen. »Hilft dat nicht, schad dat nicht«, sagte sie darum, wie ihre Eltern das zu sagen pflegten. Gemeinsam machte sie sich mit ihren Freunden auf den Weg. Zur Sicherheit nahm sie auch ihre gepackte Reisetasche mit. Vor dem Planetarium warteten ein paar Kinder mit ihren Eltern. Pünktlich um 16 Uhr ging die Tür auf und eine alte Dame trat heraus. Alva und ihre Freunde erkannten sie sofort. Urania, die Expertin für Kreaturen von anderen Planeten, Alvas Nachbarin. Sie hatten sie neulich kennengelernt. Und obwohl sie bei ihr schon Tee getrunken hatten, tat Urania, als hätte sie die drei noch nie gesehen. »Rein oder raus?«, fragte sie, nachdem alle anderen bereits im Planetarium verschwunden waren. »Erinnern Sie sich denn gar nicht mehr an uns, Urania?«, fragte Ezra. Die Dame schaute verwundert, dann lächelte sie. »Ich bin nicht Urania. Mein Name ist Saturia. Ich arbeite hier. Urania ist meine Zwillingsschwester. Ist eine von euch Alva?« Die nickte zögerlich. Saturia trat näher. Meine Schwester hat mir von dir erzählt. Wie kann ich helfen? Ich möchte wissen, wie ich auf meinen Planeten komme.
Hier werdet ihr es nicht erfahren. Aber wenn ihr mich nachher abholt, können wir uns unterhalten.
Und so kam es, dass die Kinder 2 Stunden später bei Saturia im Garten standen. Dort wollte sie ihnen etwas zeigen.
Nun, begann Saturia, meine Schwester ist ein wenig sonderbar. Das ist euch doch bestimmt auch aufgefallen. Auf meinen Hund Hugo passt sie wunderbar auf, wenn ich arbeite. Aber sie denkt, man könne sich mit den Bewohnern anderer Planeten unterhalten.
Saturia tippte sich an die Stirn.
Als ob man mit einem uralten Plattenspieler mit einem anderen Planeten telefonieren kann.
Dann gibt es Galazarus gar nicht? Fragte Alva enttäuscht.
Oh, doch, 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 natürlich. Ich weiß auch, wo sich dein Planet befindet.
Wir können dich mitnehmen, wenn wir morgen dorthin fliegen.
Morgen?
Alva traute ihren Ohren nicht. Saturia behauptete, dass sie ein Flugobjekt gebaut hätte, mit dem man durch die Milchstraße fliegen konnte. Sie wollte mit ihrer Schwester auf einen Planeten, um ihr zu beweisen, dass sie sich getäuscht und noch nie mit Einwohnern anderer Planeten telefoniert hatte. Dass ich etwas bauen kann, mit dem man durch die Galaxie reisen kann, hält meine Schwester natürlich für absoluten Blödsinn. Aber die wird sich morgen wundern. Nur noch ein paar letzte Handgriffe, dann bin ich fertig, war sich Saturia sicher. Die Kinder blickten sich im Garten um. Alva sah nur 2 Apfelbäume, eine Schubkarre und einen kleinen Schuppen, neben dem eine Art Floß lag. Es war mit Moos bewachsen und wirkte nicht sehr stabil.
»Wo parkt denn das Flugobjekt?«, fragte Benny, der offensichtlich auch noch nichts entdeckt hatte.
»Na da!«
Saturia zeigte auf das Floß. Ezra kicherte.
»Dann gute Fahrt allerseits!«
»Ach«, Saturia hob den Zeigefinger, »jetzt weiß ich, was noch fehlt. Momentchen mal.«
Sie verschwand im Haus.
»Genauso durchgeknallt wie ihre Schwester«, sagte Benny.
»Wir sollten abhauen.«
»Genau«, nickte Ezra.
»Mit diesem Floß da kommt ihr doch noch nicht mal aus dem Garten.«
Aber Alva wollte bleiben. Natürlich kam ihr Saturia so seltsam vor wie Urania. Mindestens. Aber manchmal kommen einem die Leute eben komisch vor. Nur weil sie etwas anders machen oder anders sind als andere. Solange Alva keine bessere Idee hatte, wie sie nach Galazarus kam, wollte sie daran glauben, dass ihr Saturia helfen konnte. Saturia kam mit einer Handvoll Wunderkerzen wieder und begann, deren Enden in das morsche Holz des Floßes zu stecken.
»Ich muss noch etwas am Antrieb tüfteln, aber ich denke, morgen ist das Flugobjekt abfahrtbereit. Komm gleich früh, dann ist noch nicht so viel los auf der Milchstraße.«
Sie schaute hoch und lachte.
»War nur ein kleiner Scherz. Aber komm morgen wieder. Bis dahin habe ich das Raumschiff klargemacht zum Ablegen. Deine Reisetasche kannst du schon mal hier lassen.«
Alva stellte ihre Tasche mit den Gemüsesamen auf das Floß und versprach, wiederzukommen. Auch wenn ihr die Sache ein klitzekleines bisschen komisch vorkam.
Eine Reisetasche unterwegs.
Alva war auf dem Weg zu ihrer Oma, um sich zu verabschieden. Es war früh. Ihre Eltern schliefen noch. Alva hatte es nicht übers Herz gebracht, sie zu wecken. Sie würde ihre Eltern sehr vermissen. Aber sie hatte vor ein paar Tagen erfahren, dass sie von einem anderen Planeten stammte. Nun war sie natürlich neugierig auf ihre anderen Eltern. Also die, die auf Galazarus lebten und ihre Alva vielleicht vermissten. Die Schwestern Urania und Saturia, die sich mit fremden Planeten auskannten, hatten ihr anhand einer komplizierten Formel erklärt, wie und warum die Zeit anders verging, wenn man auf der Milchstraße ein paar Lichtjahre unterwegs war. Jedenfalls, so hatte es Alva verstanden, würde das Leben sowohl auf Galazarus als auch auf der Erde für sie in dem Moment weitergehen, in dem sie den Planeten verlassen hatte. Wenn es Alva also auf Galazarus nicht so gut gefiel wie auf der Erde, würde sie eben einfach zurückkommen. Und weder sie noch ihre Eltern hätten überhaupt gemerkt, dass sie weg gewesen war. Trotzdem sollte man niemals für länger wegfliegen, ohne sich zu verabschieden.
»Nanu, was machst du denn so früh hier, Alvalein?« staunte Oma. »Ich wollte dir Tschüss sagen.«
»Fährst du auf Klassenfahrt?«
»Nein, ich will zurück auf den Planeten, von dem ich gekommen bin. Ich habe herausgefunden, wie er heißt. Ich stamme von Galazerus.«
»Nun komm mal rein, mein Schatz.« Oma schob Alva weiter ins Wohnzimmer. »Setz dich. Ich hol uns was zu trinken. Und dann erzählst du mir ganz in Ruhe, was los ist.«
Wenig später kam Oma mit zwei Gläsern grünem Weizengrassaft zurück, den Alva so gern trank. Noch bevor das Glas leer getrunken war, hatte sie alles von ihrer Mission erzählt. Von den grünen Gemüsesamen, die sie nach Galazerus bringen wollte, damit alle Kinder dort auch Spinat und Bohnen essen konnten. Oma wollte wissen, seit wann Alva von Galazerus stammte.
»Na, seit Freitag. Also, na ja, schon immer natürlich. Aber seit Freitag weiß ich es.«
»Und woher?«
»Na, von dir«, sagte Alva verwundert.
Ihre Mundwinkel schimmerten grün vom Weizengrassaft.
»Von mir?« Oma schüttelte den Kopf.
»Keine Sorge. Ich habe Mama nicht verraten, dass du dich mal wieder verplappert hast«, grinste Alva.
Aber Oma konnte sich angeblich immer noch nicht erinnern. Alva wurde unsicher.
»Du hast doch gesagt, dass ich sowieso von einem anderen Stern komme.«
»Nun, wie man das so sagt. Das sagt man doch so. Du kommst sowieso von einem anderen Stern.«
»Und du hast gesagt, ich bin eines Tages mit meinem UFO in das Leben meiner Eltern gekracht«,
erinnerte sich Alva.
»Wie ein UFO, habe ich gesagt«, widersprach Oma.
»Wie ein unbekanntes Flugobjekt.
So krachen fast alle Kinder am Tag ihrer Geburt in das Leben ihrer Eltern.«
Alva spürte ihr Herz im Hals schlagen.
»Und warum mag ich dann keine Nudeln, aber zufällig grünes Essen, so wie die Galazerusse?«
Oma rückte näher zu ihr heran.
»Ach, Alvalein, hast du denn das Gefühl, wir kommen alle vom gleichen Stern?« »Also ich nicht. Ich glaube, es ist sehr selten, dass zwei oder drei oder vier vom selben Stern kommen. Und wenn die sich begegnen, dann merken sie es sofort.«
»Na, also, dann kann ich doch auch von Galazerus sein.«
Und Alva erzählte von Urania und Saturia, die sie kennengelernt hatte, und von Hund Hugo, der ihre galaktische Herkunft erschnüffelt hatte, vom Plattenspielertelefon und dem Floß, mit dem sie heute nach Galazerus fliegen wollte. Oma war der Meinung, dass man, nur weil man sich manchmal wie von einem anderen Stern fühlte, nicht mit einem Wunderkerzenantrieb durchs Weltall fliegen konnte. In diesem Moment spürte Alva dieses Gefühl, von einem anderen Planeten zu sein, wieder ganz deutlich. Wie konnte sie geglaubt haben, mit einem morschen Floß durch die Gegend fliegen zu können? So was Dummes. Sie schämte sich.
»So ist es eben mit den Dingen, die man sich so sehr wünscht«, beruhigte Oma sie. »Ich wollte immer einen Leoparden haben und war mir lange Zeit sicher, dass der als Haustier bei mir wohnen kann wie ein Hamster.«
Alva kullerten ein paar Tränen an der Wange hinab. Sie war froh, dass sie ihre Eltern, ihre Freunde, ihr Leben auf der Erde nicht verlassen musste und hierher gehörte. Aber gleichzeitig war sie enttäuscht, dass es diesen Ort, an dem alle Kinder grünes Gemüse liebten, so wie sie, doch nicht gab.
»Und wenn Urania und Saturia nachher ohne mich nach Galazerus fliegen?« fragte sie.
»So ein Quatsch.«
»Und wenn doch?«
»Dann hab ich ab nächster Woche einen Leoparden als Haustier«, lachte Oma.
Da verabschiedete Alva sich, um nach Hause zu gehen.
So ein blödes Missverständnis.
Von Weitem schon sah sie Benny und Ezra vor der Haustür stehen.
Am liebsten wäre sie schnell um die Ecke gebogen.
Aber die beiden hatten sie entdeckt und kamen auf sie zugelaufen.
»Ja, ja, ja, ja«, begrüßte Alva sie. »Ist doch klar, dass man nicht mit einem Plattenspieler telefonieren und mit einem Floß wegfliegen kann. Ich weiß das doch selbst.«
Aber Benny und Ezra waren gar nicht da, um »haben wir doch gesagt« oder »na siehst du« zu sagen. Sie fielen ihrer Freundin um den Hals und jubelten:
»Du bist ja noch da.«
»Wo soll ich denn sein? Etwa mit einem Floß auf der Milchstraße?«
Benny nickte.
»Wir wollten dir Tschüss sagen Und dann warst du nicht hier und wir sind extra mit dem Bus zu Saturia gefahren. Aber die war schon weg. Und das Floß auch.
Und deine Reisetasche mit den Samen auch, ergänzte Ezra.
Warum bist du nicht mitgeflogen?
Alva verstand überhaupt nichts.
Saturia würde doch nicht wirklich.
Die Kinder rannten los. Sie wollten zu Urania. Entgegen ihrer Vermutung, dass sie auch weg war, öffnete Urania die Tür. Hugo begrüßte die Kinder mit einem lauten Wuff.
»Saturia und das Floß sind weg«, berichtete Alva außer Atem.
»Ich weiß.« Urania wirkte betrübt und erzählte, dass ihre Schwester am Morgen dagewesen wäre, um sie abzuholen. »Aber dann sind wir wieder in Streit darüber geraten, dass man nicht mit einem morschen Floß und einem Wunderkerzenantrieb in die Galaxie fliegen kann.« Saturia ist wütend gegangen, und als ich später zu ihr fuhr, um mich für meinen forschen Ton zu entschuldigen, war sie weg. Und das Floß auch. Jetzt ist sie allein geflogen, weil ihr niemand geglaubt hat.
Urania machte eine Geste, dass die Kinder hereinkommen sollten.
Aber mal ehrlich, wer glaubt schon, dass man mit einem moosbewachsenen Floß in die Galaxie düsen kann? Fragte sie und rückte ihren uralten Plattenspieler zurecht.
Wenn meine Schwester auf Galazarus angekommen ist, werde ich Kontakt zu ihr aufnehmen und ihr sagen, dass sie uns abholen soll. Ich krieg das schon wieder hin hier mit dem Telefon.
Damit war Alva vollkommen einverstanden. Bis Saturia wiederkam, um sie abzuholen, wollte sie ihren Aufenthalt auf der Erde genießen. Und das war auch gar nicht schwer. Denn hier gab es grünes Gemüse, beste Freunde, tolle Eltern und ganz bestimmt auch den ein oder anderen Menschen vom selben Stern.
Ihr hörtet Alva, wie vom anderen Stern, von Ariane Gründis. Gelesen von Lisa Hirdiner.
Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.